Guten Morgen. Ich fand das gerade auch total spannend. Ne? Die Kinder alle hier vorne, wir singen dieses Lied und machen ihnen die Bewegung vor. Und einige haben sogar mitgemacht. Die anderen haben so ein bisschen da gestanden, geguckt und gedacht, was ist das alles hier? Das ist wie im wirklichen Leben. Wir können unseren Kindern, klein oder groß, alles Mögliche sagen. Und in einem schlauen Erziehungsratgeber habe ich mal den Satz gelesen, am Ende machen sie dann doch das, was sie bei uns sehen. Also du kannst den Kindern sagen, räum bitte dein Zimmer auf, lass nicht alles rumliegen und dann gucken sie, da stehen deine Schuhe noch irgendwo rum oder keine Ahnung was. Dann sagen sie sich, nö, brauche ich auch nicht. Genauso kann man den Kindern sagen, lies doch mal wieder ein gutes Buch. Das ist schon was Besonderes, finde ich, ein Buch oder überhaupt zu lesen. Und wenn wir selber auch zu dieser lesenden Fraktion gehören und nicht nur mit irgendwelchen Monitoren zugange sind, dann kann es passieren, dass die Kinder das auch machen. Ja, ich finde das schön. Wenn man, also die Kinder gucken, was wir machen oder was wir nicht machen und ahmen das dann nach. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Auch im Blick auf den Glauben. Denn da ist es ganz genau. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder einen lebendigen, einen praktischen Glauben haben, dann müssen wir ihnen das auch vorleben, dann müssen sie das an uns sehen. Dann müssen sie an uns sehen, was es heißt, in der Liebe Jesu zu leben, auf ihn zu vertrauen. Und dann haben wir eine Chance, dass sie das auch übernehmen, dass sie genauso leben und dass das dann so immer weitergeht. Das ist doch ein erstrebenswertes Ziel. Und dann können wir den Kindern zum Beispiel auch sagen, lies doch mal die Bibel, also eine Bibel, die dann zum Alter passt, je nachdem, ne? Also alles, was wir ihnen auch im Glauben vorleben, wie wir unseren Glauben praktizieren, wie wir beten, wie wir singen und wie wir dabei Bewegungen machen, manchmal, das haben sie vor Augen und das ermutigt sie vielleicht, es auch selber so umzusetzen, auf ihre Weise. Und damit setzen wir ein ganz wichtiges Ziel um, was für uns als Christen insgesamt gilt. Es geht darum, dass wir Jesus kennenlernen und dass wir ihm mit unserem Leben immer ähnlicher werden. Wir haben gerade ein paar Verse aus dem Philipperbrief aus Kapitel 3 gehört und ich werde gleich noch genau an der Stelle dann auch weiterlesen, ein paar Verse. Und das ist ein interessanter Abschnitt. Paulus hat den Christen dort in Philippi ausführlich in diesem Brief die Bedeutung und die Folgen vermittelt, worum es im Christsein geht, nämlich Christus ähnlicher zu werden. Und dann nimmt er tatsächlich sich selbst als Beispiel. Seine eigene Erfahrung gebraucht er, um das zu veranschaulichen, was er da bei ihnen erreichen will. Und das haben wir gerade gehört. Er jagt eben diesem Ziel nach. Er hat seinen Blick auf Christus gerichtet. Aber er sagt ganz ehrlich, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht angekommen. Und jetzt ermahnt er die Philipper, seinem Beispiel zu folgen, ihn nachzuahmen. Und aus diesem dritten Kapitel lese ich jetzt ab Vers 17. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Es geht um Nachahmung. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, das sagt Paulus hier. Ahmt diejenigen nach, deren Leben das Vorbild widerspiegelt, das wir euch mit allem, was wir gesagt haben, vor Augen gemalt haben. Klingt das nicht ein bisschen seltsam aus dem Munde eines Mannes, der also unmittelbar, ne, wir haben es vorhin gehört, gesagt hat, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin lang noch nicht am Ziel, ich lebe noch lang nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Ist der Paulus jetzt so, trotzdem so von sich überzeugt, dass er so redet, als ob er ja geistlich, sagen wir mal, über den Philippern steht, ne? Also ich bin euch wenigstens so die eine oder andere Nasenlänge voraus. Geht es ihm am Ende doch mehr darum, dass er Beachtung findet? Oder sollen sich die Christen dort in der Gemeinde nicht besser an Christus orientieren? Also ich glaube nicht, dass Paulus sich hier über diese Gemeinde dort erhebt. Ne? So von oben herab, so nach dem Motto, am besten macht es alle so wie ich, dann ist alles schön und nichts mehr kann schiefgehen. Nee, Paulus spricht die Philipper in dem gesamten Brief sehr liebevoll als seine Geschwister an. Und diese Anrede, die steht immer auch in so einem besonderen Zusammenhang, so von emotionaler Verbundenheit. Ganz besonders hier auch an dieser Stelle, wenn so seine tiefe seelsorgerliche Fürsorge zum Ausdruck kommt. Das ist nicht nur, dass er da einfach Wissen vermittelt, sondern das sind Menschen, die er kennt, die er begleitet hat und von denen er möchte, dass sie eben im Glauben wachsen und mit Jesus unterwegs sind. Paulus hat eine ganz realistische Vorstellung davon, was dieser Glaube an den Retter, den Erlöser, den Heiland, den Herrn Jesus Christus bedeutet. Er hat eine Vorstellung davon, was Erlösung ist. Er hat eine Vorstellung davon, wie Christus Menschen zu sich ruft und wie er seine Gemeinde baut. Erlösung heißt eben, frei zu werden von allem, was uns von Gott trennt und immer mehr Christus ähnlich zu werden, also so zu lieben, wie er es vorgelebt hat. An anderer Stelle im Römerbrief, da sagt Paulus, Christus ist der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern. Er ist uns gleich, er ist einer von uns und doch ist er ganz anders. Ganz ohne Schuld und Unvollkommenheit und sonstige Dinge, die wir aus unserem Leben kennen. Nun hat Gott uns in dem Augenblick, wo wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, den Heiligen Geist gegeben. Und durch diesen Geist arbeitet er fortwährend an uns. Und das führt dazu, dass das Wesen Jesu, dass seine Züge in uns immer sichtbarer werden und immer mehr in den Vordergrund treten. Christus kommt mehr zur Geltung. Und Gott schafft es, dass seine Leute Bruchstücke vom Wesen Jesu aufzeigen und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Paulus wusste, dass er die Philipper jetzt nicht dazu bewegen konnte, einfach so, ne, ich präsentiere euch eine Lehre, habe hier alles schön aufgeschrieben, lebt mal schön danach. Nein, er wusste, ich muss ihnen das vorleben, mit meinem Leben. Und er weiß, ich bin nicht vollkommen, aber doch gibt er ihnen eben mit seinem Leben ein Beispiel. Solange wir nicht erkennen, wie das mit dem Leben mit Jesus aussieht, was das Evangelium ganz praktisch im Alltag bedeutet, solange können wir dessen Bedeutung auch nicht wirklich verstehen. Und deswegen kann die Predigt des Evangeliums niemals von dem losgelöst sein, was die Gemeinde lebt. Und ganz ehrlich, so eine Suppenaktion finde ich da in dem Zusammenhang total klasse. Das ist gelebte Liebe, Fürsorge und Zuwendung zu den Menschen. Klasse. Wenn dann Nicht-Christen kommen und das sehen, und dann das Evangelium hören und diesen Zusammenhang haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie darauf auch in positiver Weise reagieren, dass sie damit was anfangen können. Nun war es bei den Philippern ja anders als bei uns. Wir haben die ganze Bibel, wir können die aufschlagen für uns persönlich, im Bibelgespräch, sonntags im Gottesdienst. Wir können immer mal was nachlesen, das ist auch gut so. Die Philipper, die hatten jetzt hier diesen Brief und vielleicht gab es auch mal sowas wie so eine Art Brieftausch, Rundschreiben hin und her, dass sie was von anderen Gemeinden bekommen haben, aber eben nicht so eine komplette, entfaltete theologische Ausarbeitung oder das gesamte paulinische Wissen zusammengefasst in einem Buch. Und aus diesem Grund ist das schon für sie auch sehr bedeutsam gewesen, dass sie nicht nur was gehört oder gelesen haben, sondern eben auch den Paulus vor Augen hatten mit seinem Leben. Und da werden so Fragen gekommen sein, ja, wie hat Paulus das denn gemacht? Wie hätte er sich jetzt in der Situation verhalten, ne? Das sind Dinge, die den Christen damals, nicht nur in Philippi, sicherlich Orientierung gegeben haben. Sie konnten Paulus nachfolgen, weil er wiederum Christus nachfolgte. Und das ist für uns total bedeutsam. Wir sollen uns an anderen Christen orientieren, wenn wir wissen, die leben mit Jesus. Das ist der Kern, darauf kommt es an. Machen wir das. Suchen wir die Christusähnlichkeit, die wir in anderen sehen? Nehmen wir uns das zum Vorbild? Beten wir für uns selbst, dass andere unseretwegen nicht etwa straucheln, wenn unser Leben Jesus nicht die Ehre gibt? Beten wir dafür, dass andere durch uns Christus kennenlernen? Dass sie ihm vertrauen, dass sie ihn lieben wollen. Das ist eine Verantwortung, der wir uns nicht entziehen können. Ja, das ist wie bei den Kindern. Ja, die machen das, was sie bei uns sehen. Ist in der Gemeinde ganz genauso. Paulus erwähnt hier tatsächlich auch noch ein paar abschreckende Beispiele. Und das ist ein Grund, warum er den Philippern eben auch sagt, folgt meinem Beispiel. Denn er weiß, sie werden Lehrern ausgesetzt sein, anderen Lehrern, und die haben keinen guten Einfluss. Die sind keine guten Vorbilder. Paulus war ein sehr kluger Mensch, ein weiser Hirte. Und er wusste, dass nicht alle, die jetzt vorgaben, ein Lehrer des Evangeliums zu sein, das auch wirklich sind und wirklich treu mit Christus leben. Gleichzeitig war er feinfühlig genug, um jetzt nicht völlig emotionslos davon zu sprechen. Nein. Ich fand das bemerkenswert hier bei diesen Versen, wenn da steht, ich schreibe euch das unter Tränen. Das geht ihm nahe, das geht ihm durch, das ist ein ernstes Thema. Wir wissen nicht genau, was das für Leute waren, die er da im Blick hat. Man kann so aus den Zusammenhängen in dem Brief jetzt nur vermuten, dass das solche waren, die auf der einen Seite so sehr streng gesetzlich auf alles Mögliche geachtet haben, und auf der anderen Seite haben sie aber selber gelebt, so wie es ihnen gerade in den Sinn kam. Ihr Gott ist ihr Bauch, heißt es da. Er sagt, es sind Feinde des Evangeliums, Feinde des Kreuzes. Das ist so ein Kriterium hier und das ist deswegen für uns bedeutsam, das Kreuz ist der Prüfstein. Bei allem, was uns begegnet, egal wie modern oder angesagt oder sonst wie das jetzt wirken kann, das Kreuz ist der Prüfstein. Geht es dem, was irgendwer vermittelt, egal wo wir ihn lesen oder hören, um das Kreuz? Welchen Stellenwert hat das in seinem Leben? Kann er zum Beispiel mit Paulus sagen, dass er sich nichts rühmt als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus? Das ist der Test. Wo immer das Kreuz Jesu verleugnet wird oder die Bedeutung des Kreuzes nicht so richtig zum Ausdruck kommt, da sollten wir vorsichtig sein. Da sollten wir prüfen und gucken, um was geht's denn? Genau, jetzt kommt das mit dem Bauch. Da geht's um die sinnlichen Begierden, so könnte man das auch ausdrücken. Alles Mögliche, also nicht nur Bauch und Essen, sondern das, was das Leben im Hier und Jetzt ausmacht. Diese Leute haben wahrscheinlich einen Lebensstil gelehrt, wo es schon irgendwie vordergründig um Christus ging, aber sie haben nicht wirklich hingegeben im Glauben gelebt. Sie haben Christus nicht wirklich geliebt und ihm alles untergeordnet. Es ging ihnen um sich selbst. Und das ist dann auch schon das dritte Merkmal hier, sie sind irdisch gesinnt. Es gab zu Zeiten des Paulus Lehrer, die an nichts anderes gedacht haben, als selber für sich zu sorgen, Besitz, Reichtum anzuhäufen, anstatt Schätze im Himmel zu sammeln. Das hat sie fasziniert, auch so das äußere Ansehen bei anderen Menschen, und dem haben sie dann alles untergeordnet. Und Paulus hat hier sehr harte Worte für sie. Er sagt, das ist Verrat an der Botschaft des Evangeliums und ihr Ende ist die Verdammnis. Das sind die falschen Lehrer. Die Botschaft ist ganz deutlich. Folge Jesus nach. Halte dich an den gekreuzigten Retter. Und an solche Menschen, wo du Christus erkennen kannst, die so leben, wie er es gelehrt hat, die sich nicht an irgendwelche vergänglichen Dinge hängen. Hüte dich vor ihrem Einfluss. Christus ist das Ziel. Das Kreuz auf sich zu nehmen, wie Jesus es mal gesagt hat, das ist die Lebensweise, die er in uns sehen möchte. Wir können Paulus folgen, wir können Vorbilder aus der Gemeinde haben, aus den Kreisen, in denen wir uns bewegen, und wir können anderen selber auch Vorbild sein. Das hat was mit dem letzten Aspekt hier zu tun. Mit dem christlichen Charakter. Paulus sagt hier, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Vielleicht kennt er das. Das ist so etwas, was mich in meinem ganzen Leben immer mal, oder was mir begegnet ist, was ich immer mal gehört habe. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Früher hat man gesagt, wir sind hier nur Pilger. Also wir sind so auf der Wanderschaft. Unser eigentliches Ziel, unser eigentliches Zuhause ist der Himmel. Da gehören wir hin, in Gottes Welt. Und all das, was unser Leben hier ausmacht, kann ganz schön und nett und angenehm sein, ist aber nur vergänglich und vorübergehend. Und dieses Bild hier in dem Zusammenhang, unser Bürgerrecht ist im Himmel, das hat in Philippi einen besonderen Zusammenhang. Philippi war eine römische Kolonie. Da lebten so pensionierte Soldaten und das ganze Leben war römisch geprägt. Und die Philipper hatten das römische Bürgerrecht. Sie waren römische Bürger. Philippi lag jetzt nicht unbedingt in der Nähe von Rom. Das waren mehrere, was weiß ich, wie viele hunderte Kilometer auseinander. Vielleicht sogar einige tausend. Auf jeden Fall genossen sie dort alle Vorrechte, die sonst nur die Bürger in Rom hatten. Das war ein Beispiel, um das Leben der Christen zu beschreiben. Wir sind in Christus, wir haben eine himmlische Berufung. Wir gehören eigentlich in ein ganz anderes Land. Wir sind Bürger einer ewigen Stadt und das ist alles ganz anders als das Leben in dieser Welt. Und deswegen muss unser Charakter ein anderer sein. Wir machen den Unterschied, weil wir eben nicht an den vergänglichen Dingen hängen, so sehr sie unser Leben auch bereichern können, sondern wir hängen an Christus. Wir warten sehnsüchtig auf ihn, der vom Himmel kommt. Er ist der Herr aus dem Himmel. Über die falschen Lehrer hat Paulus gesagt, ihr Gott ist der Bauch. Die Anbetung ist nach innen gerichtet. Das kann man sich jetzt so wirklich mal am Bauch vergegenwärtigen, nach unten gerichtet. Im Gegensatz dazu steht der Christ, der nach außen, nach oben gerichtet ist, vorwärts auf seinen Herrn blickt, anbetend, vertrauend. Welche Zukunft haben die Dinge, die von Menschen verehrt werden? Wer Jesus nicht kennt, der richtet sich auf solche Dinge aus, die eben nur kurzzeitig Genuss bieten. Aber das ist nichts, was Bestand hat und was eine Zukunft hat. An einer Stelle sagt Jesus seinen Jüngern oder spricht Jesus zu seinen Jüngern von den Tagen Noahs. Noah, das war der mit der Arche, ne? Lauter Tiere rein, alle gerettet. Und Jesus beschreibt aber einen ganz anderen Aspekt, nicht das Schiff und nicht die Tiere. Er sagt, die Menschen zur Zeit Noahs, sie aßen, Sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ich finde diese kurze Aussage total spannend. Die Menschen haben ganz normal gelebt. Die haben, da steht jetzt nicht, was die alles an schlimmen Dingen getan haben. Nein, sie haben gegessen, getrunken, geheiratet. Die haben ihr Leben gelebt. Was war das Problem? Sie haben ohne Gott gelebt. Sie haben sich nicht für Gott interessiert. Sie haben an Gott vorbeigelebt. Sie haben ihn ignoriert. Sie haben sich nur um sich selbst gedreht. Man kann auch sagen, sie waren so im Diesseits verhaftet. Mehr nicht. Und dann sagt Jesus, genauso wird es sein, an dem Tag, wenn ich wiederkomme, der Herr aus dem Himmel, der wiederkommen wird. Das hat er seinen Jüngern verheißen, das ist unsere Hoffnung. Die Menschen ohne Gott, das ist eine Aussage, die wir hier haben und an vielen anderen Stellen in der Bibel, die Menschen ohne Gott sind dann für ewig verloren. Im Gegensatz dazu, all die, die sich vertrauensvoll an Jesus gewandt haben, die mit ihm leben, die von seiner Gnade leben, die empfangen den Segen schon hier und jetzt, die haben das neue Leben schon hier und jetzt, nur halt noch nicht vollkommen, noch nicht am Ziel. Und das ist unser Ruhm, das ist unsere Hoffnung. Jesus wird kommen, er wird uns verwandeln. Und wir werden genauso herrlich und unvergänglich sein, wie er es ist. Alles Schlechte, alles Schändliche, alles Vergängliche wird weichen. Und dann wird sich zeigen, was es heißt, dass er unser Retter, unser Herr und Heiland ist. Er hat alle Macht. Er wird alles unter seine Kontrolle bringen. Und wenn das geschieht, dann werden es tatsächlich alle Menschen sehen. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dieser Tag des Menschensohns, so nennt er das, dann ist das so, wie wenn ein Blitz einmal rund um den Erdball leuchtet. Also nicht nur an einer Stelle so ein bisschen mal es kurz hell macht, sondern es ist alles rundum so hell und so eindeutig. Es wird plötzlich geschehen, von einem auf den anderen Augenblick. Das ist unsere Zukunft. Wir haben eine Zukunft, die sich mit nichts in dieser Welt vergleichen lässt. Wir werden sein wie Christus. Und dann wird unsere Erlösung vollkommen sein. Dann sind wir am Ziel. Das ist ein Prozess, der in dem Augenblick angefangen hat, wo du gesagt hast, ich will mit Jesus leben. Dir gehört mein Leben. Dieser Prozess mag in deinem Leben vielleicht nicht immer ganz so geradlinig und optimal verlaufen sein. Aber Gott ist derjenige, der einen ganz langen Atem hat und der mit dir weitergeht. Und da, wo dein Leben sich verändert, durch das Älterwerden, durch die äußeren Umstände, da hat Gott keine Schwierigkeiten mit. Er bringt jeden, der sich ihm anvertraut, zu diesem Ziel hin. Und deswegen leben wir immer mal noch so in einer Spannung. Wir leben mit all dem, was diese Welt kennzeichnet. Wir kennen Krankheit, wir kennen Schuld, wir kennen Versagen und Leid. Wir haben dieses schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes ist da angebrochen, wo seine Kinder gemeinsam mit ihm leben, aber es muss noch vollendet werden. Und deswegen ist diese Erwartung, dieser Blick auf Christus kein Thema für irgendwelche Spekulationen, weder bei Paulus noch heute, sondern es spornt uns an, dass wir uns ganz auf ihn ausrichten. Und dieser Blick auf die Zukunft prägt unser Leben hier und jetzt mit allem, was wir tun. Paulus sagt hier das ist dann schon der nächste Vers aus Kapitel 4, Vers 1, den wollte ich euch zum Abschluss einfach so mit vor Augen führen. Da sagt er, ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Ihr seid meine Krone, wenn man es etwas anders übersetzt. Meine Krönung. Er weiß, ich habe mich investiert, ich habe viel auf mich genommen, ich habe auf manches verzichtet und viel erleiden müssen. Aber wenn ich euch sehe, wenn ihr mit Christus lebt, dann weiß ich, es ist gut. Und das kann uns anspornen, dass wir im Vertrauen auf Gottes Verheißung leben, denn das ist das Einzige, was bleibt. Und dass wir so leben, dass wir anderen ein Vorbild sind und sie ermutigen, bleib an Jesus dran, lass dich auf ihn ein, folge ihm gern. Amen.